Ja, für eben die noch neu dazugekommen sind. Ich habe eben schon gesagt, dass ich im Bachelor Ethnologie studiert habe und meinen Master in europäischer Ethnologie gemacht habe und jetzt eben zur urbanen multimedialen Festivals forsche. Die, finde ich, ein sehr interessantes Forschungsfeld sind, weil sich da eben verschiedene Ebenen überschneiden und es gibt ganz viele Themen, die man untersuchen kann. Mich interessiert das Festival als kultureller Raum und auch als Netzwerk und in dem Kontext auch die urbanen Transformationsprozesse, weil diese Festivals eben hauptsächlich in Großstädten angesiedelt sind. Und ja, da transformiert sich eben der urbane Raum, aber auch Arbeitsverhältnisse zum Beispiel. Der Fokus ist jetzt auf meiner Forschung Europa, weil ich ja auch in europäischer Ethnologie promoviere. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das auch für euch interessant ist, weil diese Festivals existieren natürlich nicht überall auf der Welt, aber auf jeden Fall weltweit. Es gibt zum Beispiel viele in Kanada, den USA und Lateinamerika. Zum Forschungsstand kann man sagen, dass es grundsätzlich wenig Literatur über Festivals und auch diese Art von multimedialen Festivals gibt. Aber es gibt natürlich viel Literatur zu elektronischer Musik und Medienkunst allgemein. Und das ist auch immer die Schnittstelle, auf der diese Festivals, die sind selber schon interdisziplinär angelegt, indem sie eben sich mit Medien, Technologie und Musik beschäftigen. Und über diese einzelnen Bereiche gibt es natürlich Literatur, aber über diese Festivals noch nicht. Es gibt einen Band, auf den ich schon sehr gespannt bin, der 2015 rauskommen wird, unter dem Titel Weekend Societies, der sich nur mit internationalen Festivals dieser Art beschäftigen wird. Wobei das nicht nur urbane Festivals sind, sondern da geht es dann auch um ja, ganz verschiedene Festivals, Burning Man oder Fusion Festival oder wie auch immer, die halt eben auch auf so einem Festivalgelände stattfinden. Aber ich erläutere auch gleich nochmal, wodurch sich die Festivals, die ich untersuche, davon unterscheiden. Es gibt auch schon ein paar EU-Studien und Projekte, die zu Festivals stattgefunden haben, wozu es auch schon Veröffentlichungen gibt. Das sind dann eben hauptsächlich Festivals der bildenden Künste, aber auch Musikfestivals werden da untersucht und Literaturfestivals. Ein großer Bereich wären natürlich auch nochmal Filmfestivals, die auch allgemein in diese Festivalforschung fallen. Ja, ich habe auch ein paar Materialien mitgebracht. Einmal habe ich so ein paar Kopien mitgebracht von meinem Inhaltsverzeichnis, weil ich das jetzt gar nicht so erläutern kann, wie ich das kontextualisiere. Und das würde ich einfach mal rumgeben. Vielleicht können ja immer zwei, drei Leute oder wen es interessiert, da reingucken. Das ist jetzt nur mal so ein Entwurf, wie man das Thema angehen kann. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und wahrscheinlich wird sich auch noch jede Menge daran ändern im Verlaufe meiner Forschung. Und habe in Berlin geforscht, weil da ein Festival ist, über das ich heute auch eben reden will, weil ich dort 4,5 Monate geforscht habe. Das ist das CTM-Festival. Früher hieß es Club Transmediale. Und genau, an diesem Beispiel werde ich schon mal versuchen, euch deutlich zu machen, um was für eine Art von Festivals es da eben geht. Und ich habe auch, da könnt ihr nebenbei immer mit reingucken, von diesem Festival ein paar Sachen mitgebracht. Die haben halt jedes Jahr umfangreiche Kataloge rausgegeben, wie so ein kommentiertes Programm, aber auch mit Texten und Bildern. Und dieses Jahr ist zum ersten Mal, da habe ich auch dran mitgearbeitet, ein Magazin. Also es gab dieses Jahr keinen Katalog, sondern ein Magazin. Das gebe ich auch nochmal mit rum. Und das Festival CTM findet immer zusammen statt mit dem Festival Transmediale für digitale Kunst und Technologie. Die haben auch ein Magazin immer rausgegeben. Da könnt ihr einfach mal reinblättern. Und dann gibt es noch die Ausstellung, die stattgefunden hat. Das waren zwei Ausstellungen in einer zusammen, Generation Z und die Ausstellung Renoise. Da gab es auch ein Begleitheft dazu. Das gebe ich auch nochmal rum und ich erzähle jetzt auch gleich im Verlauf mehr, was es damit auf sich hat. Ja, nochmal als Überblick, was kann man bei Festivals oder anhand von Festivals untersuchen? Das sind natürlich einmal Kunstformen und Ästhetiken, Szenen, Subkulturen, Genres, Lifestyles, Technologien, Industrien oder Ökonomien, Diskurspolitiken, Utopien, Erlebnis- und Erfahrungswelten, natürlich auch der ganze Bereich der Emotion, des Affekt und der Körperlichkeit, Dann Möglichkeitsräume, Freiräume, überhaupt Räume. Kosmopolitismus ist zum Beispiel ein großes Thema bei diesen Festivals. Da gibt es auch schon viele einzelne Texte in unterschiedlichen Sammelbänden dazu. Dann Diversity, also wie kommen Gender, Race und Class Issues da zusammen. Dann Eventisierung ist ein großes Thema, Kommodifizierung und Erfahrung von Erfahrung und Erlebnis, aber eben auch die schon erwähnten urbanen Umstrukturierungsprozesse kann man sehr gut daran untersuchen. Und dann natürlich eben Festivals als lokale und transnationale Kulturnetzwerke. Mich würde grundsätzlich mal interessieren, forschen Leute von euch zu Subkultur oder Musik oder haben da schon was gemacht? Nö, gut. Ja, jetzt nochmal die Charakteristika, weil ich werde ganz oft angesprochen, du machst was über Festivals, dann machst du ja bestimmt auch was zu dem und dem Festival. Und meistens sind die Festivals nicht dabei und die Leute sind enttäuscht. Und genau, das hängt eben zusammen, weil ich, man kann ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt auch machen. Sicherlich, es wird eben auch, das sieht man ja auch im Inhaltsverzeichnis, so eine Einführung über Festivals allgemein gehen, aber es interessiert mich eben eine bestimmte Art von Festivals, weil ich das festmache an der Jahrtausendwende und an bestimmten Veränderungen, die sich eben auch mit Musik und Kunst und Kultur ergeben, die mit Technologie einfach auch zu tun haben. Ein wichtiger Teil ist auch eben der Reflexion der Inhalte. Bei diesen Festivals, alle zeigen eigentlich Filme und machen Workshops in irgendeiner Art und ein Teil und ganz besonders eben CTM, die haben ein Tagesprogramm, Diskursprogramm, wo es Diskussionen gibt und Vorträge, Lectures, wo sozusagen über die Inhalte reflektiert wird und das immer anhand eines Festivalthemas. Diese Themen ändern sich eben jedes Jahr und das ist sozusagen der rote Faden, nach dem dann auch die Experten und das Line-up und so weiter die Ausstellung zusammengestellt wird. Dann gibt es meistens noch Awards und Open Calls, Auftragsarbeiten und Residencies, also wo Artists in Residence bei den Festivals dann eben an Kunst arbeiten. Ja, die meisten dieser Festivals sind dann eben GBRs oder Vereine und organisieren auch über das Jahr noch weitere Events, meistens in ihrer Stadt, aber ganz oft auch in der Form, dass sie mit ihrem Festival auf Tour gehen in andere Städte. Die Dauer ist mindestens 2 Tage, also ich konzentriere mich eben nicht auf Festivals, davon gibt es ja auch viele, die über einen Tag stattfinden, sondern mindestens 2 Tage und gehen eben bis zu 10 Tagen. Aber sie finden eben nicht auf so einem Festivalgelände statt, sondern indoor, in verschiedenen, oft wechselnden Räumlichkeiten in der Stadt. Deswegen wird da auch nicht gecampt oder so, sondern man wohnt eben, wenn man jetzt nicht vor Ort wohnt, irgendwo in einem Hotel oder bei Freunden. Und es ist eben nicht dieses klassische Setting von Festivalgelände mit Zeltplatz drumherum. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele gegeben. Das Urfestival, könnte man sagen, ist die Ars Electronica, die ja als erstes Festival dieser Art Ende der 70er entstanden ist und wo es eben schon diese Verflechtung von wir gucken uns Musik, also Musik war eigentlich nicht der Fokus, sondern Kunst, aber Kunst in Kombination mit Technologie, technologischen Entwicklung und dazu gehört eben auch Musik zu Kunst und deswegen war eben auch Musik immer dabei. Und ich würde sagen, all diese anderen Festivals sind quasi so kleine Varianten von der Ars Electronica. Ja, das CTM-Festival ist eigentlich das älteste und größte dieser Art. Dann gibt es noch das Unsound-Festival in Krakau. Die sind sehr ähnlich vom Konzept her wie das CTM-Festival. Ein bisschen kleiner, weniger Diskursprogramm. Das Future Everything-Festival in Manchester ist eher orientiert an Digital Culture und technologischen Entwicklungen. Hat ein sehr breites Diskursprogramm, ist eher wie so eine Konferenz angelegt und die haben aber auch immer abends ein Musikprogramm. Und das ist dann auch hauptsächlich elektronische und experimentelle Musik. Dann gibt es das Rock-Kollektiv-Festival in Bukarest, das ist auch ein Festival für elektronische Musik und Related Arts. Das Ganu-Mesh-Festival in Riga, also es gibt überhaupt in, sozusagen in Anführungsstrichen Osteuropa oder in den postsozialistischen Ländern gibt es sehr viele Festivals der elektronischen Musik und eben auch einige, die das zusammen mit Technologie und technologischen Entwicklungen und Medienkunst betrachten. Ganu-Mesh hat dann wiederum mehr Genres, da geht es nicht nur um elektronische und experimentelle Musik, sondern da kommen auch ganz viele andere Genres noch mit rein. aber es hat auch diesen Blickwinkel. Das MuTech Festival ist ein ganz großes Festival aus Kanada, aus Montreal, und das hat eben schon länger auch einen Ableger in Barcelona, weil es da eine Städtepartnerschaft gibt, und so eine kleine Ausgabe des MuTech findet eben auch jährlich in Barcelona statt. Denn einige von euch kennen vielleicht das Elevate Festival in Graz. Das hat ja ursprünglich als Musikfestival angefangen. Alle Macher kommen aus der Szene der elektronischen Musik und hat sich aber entwickelt eigentlich zu einer Art Tagung oder Konferenz zu politischen, gesellschaftlichen Themen, wo eigentlich die Musik in den Hintergrund getreten ist im Laufe der Jahre. Also es gibt immer noch abends ein großes Club- und Musikprogramm, aber im Vordergrund steht eben eigentlich dieses Diskursprogramm. Also kann ich auch sehr empfehlen, super spannend, aber es gibt da eben keine Verbindung zwischen diesen gesellschaftlichen Themen und Musik, die da gezogen werden. Dann gibt es noch das Two Days Art Festival. Einer der Kuratoren und künstlerischen Leiter von CTM ist auch beim Two Days Art involviert. Und in Frankreich gibt es auch viele Festivals der elektronischen Musik. Was ich noch am ehesten dazu zählen würde, ist eben das Sieste Electronique. Das findet wiederum nicht indoor statt, sondern tagsüber outdoor, aber dafür für umsonst. Und abends gibt es aber eben ein Indoor-Programm in Clubs, und die setzen sich eben über Workshops und haben ein eigenes Magazin, was auch ganz toll ist, wo sie sich eben auch mit diesen Themen inhaltlich reflektierend auseinandersetzen. Ja, und das letzte Beispiel ist jetzt das Donau-Festival in Krems, was eigentlich schon zu diesem Fokus auch gehört. Aber ja, Krems ist eben nicht besonders urban, könnte man sagen. Und es fehlt eben auch so ein bisschen dieses Diskursprogramm, aber es gibt eben auch ja eine Ausstellung und Filme, die da gezeigt werden, aber eigentlich weniger Vorträge, aber von diesem musikalischen Fokus. Also für mich war es immer so, wenn so 70-80% der Kriterien, weil jedes Festival hat eben seinen eigenen Fokus. Manche mehr auf Kunst, manche mehr auf Technologie, manche mehr auf Musik. Aber gemeinsam haben sie eben, dass sie all diese Elemente verbinden. Ja, nochmal ein Zitat, was ich sehr schön fand vom Festival as Lab Toolkit des Future Everything Festivals, die eben ganz viel mit Laboratorien und Workshops arbeiten. A citywide festival can transform a city into a play space by enabling artists, designers and participants to play with the DNA of a city. Ja, jetzt mal ein Beispiel, das CTM-Festival in Berlin, Festival for Adventurous Music and Art. Es findet eben seit 15 Jahren statt an verschiedenen Orten in Berlin. Am Anfang waren es immer wechselnde Locations. In den letzten Jahren gibt es feste Locations. Findet mindestens 7 Tage immer statt. Das längste war bis jetzt 13 Tage. Es gibt eben ein Tag- und Nachtprogramm und kooperiert mit der Transmediale, dem Festival for Art and Digital Culture. Es wird veranstaltet organisiert von einem e.V., Initiative Bild und Ton e.V. und der CTM GbR. Solche Formationen sind eben oder Organisationsformen sind eben wichtig, auch um Gelder zu beantragen. Am Anfang fand das alles ohne solche Organisationen statt und halb legal, würde ich mal sagen. Da gab es ja ganz viel in Berlin, was eben auch durch die spezielle Situation dort Ende der 90er möglich war, und irgendwann musste man sich halt formalisieren. DISC ist eben auch, Netzwerken ist ja ganz wichtig in der Kulturarbeit heutzutage, deswegen auch in anderen Initiativen und Institutionen Mitglied. Einmal in der Initiative Neue Musik Berlin und dann in der Freien Musikszene Berlin, und hat eben auch ein Netzwerk mitgegründet oder zwei vielmehr, ICIS und ICIS, European Cities of Advanced Sound und International Cities of Advanced Sound. Ja, letztes Jahr waren 23.000 Besucher da. Das klingt irgendwie sehr viel, aber es verteilt sich halt über mehrere Locations und tags und nachts, was ich persönlich sehr angenehm finde. Und die Kernzielgruppe ist laut CTM 19 bis 45 Jahre. Im letzten Jahr, als ich da geforscht habe, würde ich sagen, war es sogar 19 bis 65 Jahre, dadurch, dass der Schwerpunkt auf Pionieren der elektronischen Musik lag und viele ältere Leute da waren. Also nicht nur Künstler, sondern auch Fans, sage ich jetzt mal, oder Musiker aus der Generation. Ja, 45% sind angeblich, das kann ich ja nicht überprüfen, international. Vor allen Dingen in Berlin ist das total schwierig, auch das zu beobachten, weil ganz viele dort ja leben, aber eben alle möglichen Sprachen sprechen. Es sind ja auch fast alle Sprachgemeinschaften vorhanden, und Englisch ist so ein bisschen die zweite Sprache in Berlin. Aber CTM hat auch einen Passscan durchgeführt, letztes Jahr und dieses Jahr. Letztes Jahr hat es wohl nicht so gut geklappt, aber da haben sie so Statistiken auch generiert. Natürlich nur die Leute, die Pässe hatten, wer woher kommt und so weiter. 15% sind national und 40% kommen aus Berlin und Umgebung. Die hatten auch ein ganz interessantes Themenspektrum in den letzten 15 Jahren. The Golden Age, Spektral, die Kataloge habe ich ja auch rumgegeben. Denn Live oder Sound and Other Media, Structures, Unpredictable, Building Space, Fly Utopia, Play Global, Go Public oder Get Personal. Dieses Jahr war das Thema Discontinuity, eben Pioniere der experimentellen und elektronischen Musik und ihr Einfluss auf die Musik der Gegenwart. Das heißt, es waren auch viele Pioniere sind natürlich tot heute, aber ihre Werke werden auf jeden Fall weiterinterpretiert von ihren Schülern oder anderen Künstlern, die davon beeinflusst sind. Ja, die verschiedenen Veranstaltungsorte. Bekannt ist vielleicht das Berghain. Das ist so ein Kultclub in Berlin. Und ich zeige dazu gleich auch noch Bilder. Es gab eben Konzerte, DJ-Sets, Ausstellungen und ganz viele Installationen, Multimedia- und Soundinstallationen. Dann gab es eben Workshops und speziell das Hacklab, was seit ein paar Jahren stattfindet. Da gibt es dann einmal speziell von Entwicklern von Musiksoftware und Musikinstrumenten Vorträge, aber es gibt eben auch dieses Lab, wo die Leute selber löten und programmieren und am Ende dann was performen. Dann gab es den Education Networking Day, für euch vielleicht interessant, das sind dann immer Studenten oder auch Lehrende, die ihre Projekte, die mit dem Thema im weitesten Sinne zu tun haben, da halt vorstellen können und sich mit anderen, die zum Thema arbeiten, vernetzen können. Dann gab es noch so ein Speed Dating, wo Künstler den unterschiedlichen Festivals, die in diesem Netzwerk sind, ihre Arbeiten vorstellen konnten, damit sie vielleicht da mal auftreten können. 200 Künstlerinnen und Experten waren da aus 25 Ländern. Es gab 150 Konzerte, Performances, Installationen und 30 Partner-Events. Ja, ganz interessant finde ich die Selbstdarstellung. Da habe ich jetzt mal zwei Zitate rausgesucht. Das eine ist aus den Mediadaten, das ist so ein Portfolio für die Presse in der Regel. Zitat Anfang, das CTM ist das wichtigste Festival für innovative Popmusik, elektronische und experimentelle Musik im deutschsprachigen Raum. Dabei thematisiert CTM zugleich seine eigene Geschichte als eines der ersten Festivals neuer Generation, die Pop und Experiment, Musik, Kunst, Medien und Theorie konsequent zusammendenken und den Austausch zwischen DIY-Kulturen und akademischer Praxis befördern. Ein zweites Zitat, das fand ich auch sehr interessant, es gibt auch so ein Portfolio für Sponsor- und Kooperationspartner, Sponsoren. Zitat Anfang, das Festival ist sowohl Publikumsevent als auch Treffpunkt der internationalen Musikcommunity. Als Partner des parallel stattfindenden Festivals für Kunst und digitale Medien, Transmediale, reicht die Ausstrahlung weit über den Musikkontext hinaus. Das jährliche Doppelfestival ist heute die weltweit umfassendste Veranstaltung zur Reflexion der kulturellen Bedeutung neuer Technologien und digitaler Kultur. Rauschende Partys mit künstlerischem Gehalt. Die CTM-Clubnächte präsentieren die spannendste Clubmusik des Jetzt und Morgen. Als offizieller Partner der CTM-Clubnächte erreichen sie die junge Generation von Tastemakern. Zitat Ende. Ja, jetzt wird es Zeit für ein Video, würde ich sagen. Ich habe einen Trailer vom Festival letztes Jahr mal rausgesucht. Thank you. Ja, mich würde mal interessieren, kannte jemand von euch welche von den Künstlern, die da gespielt haben? Ja, jetzt wollte ich euch mal so ein paar Locations zeigen. Das ist auch charakteristisch, also in anderen Orten, wo Festivals stattfinden, versucht man auch immer möglichst ausgefallene Locations zu finden. Das sind eben oft Räumlichkeiten aus dem Kunst- und Kulturbereich, aber oft auch leerstehende Locations, die bespielt werden. In Berlin war das jetzt zum Beispiel einmal das alte Stadtbad in Wedding, wo hauptsächlich Ausstellungen und Clubnächte stattfinden. So sieht das aus, wenn dann da Leute drin sind. Da gibt es zwei große Schwimmbäder, zwei Kellerräume und es gibt zwei Ausstellungsräume. Aber es gibt auch fest vermietete Ateliers und Büroräume und ein Café, Restaurant, Bar. Und in diesem Jahr war es eben so, dass CTM ihr Büro auch im Stadtbad hatte, weil das Hausprojekt, wo die drin sind, gerade saniert wird. Da haben wir gearbeitet. Und ja, es ist, hier sieht man es so ein bisschen, dass es schon ganz schön trashig ist. Also das ist seit 50 Jahren oder 40 Jahren nicht wesentlich renoviert worden, also wirklich nur das Nötigste. Und der Strom, das Stromnetz ist auch öfter mal zusammengebrochen und die Klos haben oft nicht funktioniert. Also es ist nicht so schick, wie es jetzt auf den ersten Bildern aussah, sondern es ist tatsächlich eher trashig. Dafür aber ganz schön teuer, weil es irgendwie so einen Hipness-Faktor hat. Und in Wedding wohnen ganz viele Leute mit Migrationshintergrund und also Leute mit niedrigem Einkommen, auch viele Studenten inzwischen, weil die sich in der inneren Stadt den Wohnraum gar nicht mehr leisten können. Und von daher ist das Stadtbad schon irgendwie, ja, vielleicht so ein Anfang von der Gentrifizierung. Da machen immer mehr Galerien auch auf. Es ist einfach teuer, wenn man sich da eine Cola kauft, dann kostet die 3 Euro. In Berlin ist es ja schon noch irgendwie billiger als hier grundsätzlich. Und ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber sowas kann man da dran eben auch gut untersuchen. Das Berghain ist eben so ein ganz legendärer Club, berüchtigt auch für die Tür, an der man nicht vorbeikommt oder eben ganz oft nicht reinkommt. Es gibt immer eine sehr lange Schlange. Das Tolle bei den Festivals oder auch Konzerten, die seit einigen Jahren da stattfinden, ist eben, wenn man eine Karte hat, kommt man rein. Und mein Eindruck war, dass auf dem Festival das Publikum wesentlich durchmischter ist als sonst, dadurch, dass einfach jeder mit einem Festivalpass oder einem Ticket eben auch reinkommt.
Wie viel kostet denn so ein Festivalpass? Das ist ja auch interessant für
die. Ja, also der billigste Festivalpass kostet 100 Euro und das geht dann hoch bis, glaube ich, 180 Euro oder 150 Euro. Das sind dann so Kombipässe. Also der Kombipass Transmediale, Club Transmediale kostet 150 Euro und wenn du 180 Euro zahlst, dann hast du so einen Goldpass. Und das heißt, dass bei Veranstaltungen, weil die Räume sind natürlich limitiert und es kommen ja immer mehr Leute, als da reinpassen und irgendwann kommt halt niemand mehr rein, denn es ist Einlassstopp. Aber es gibt immer so ein bestimmtes Kontingent, wenn du einen Goldpass hast, dass du überall dann auch reinkommst. Aber weil das wahnsinnig kompliziert auch ist mit diesen Goldpässen, hat man jetzt auch schon überlegt, das eigentlich wieder abzuschaffen und entweder man ist rechtzeitig da oder eben nicht. Und es gibt eben diese Möglichkeit, als Volunteer zu arbeiten. Und dann kostet der Festivalpass natürlich nichts. Und dann arbeitet man so, je nachdem, 2 Tage ungefähr. Ja, also das ist auch nochmal ein interessantes Thema. Und es haben, glaube ich, noch nie so viele Volunteers gearbeitet wie in diesem Jahr. Das waren, glaube ich, 120 Volunteers oder so, die da gearbeitet haben. Und beim Unsound Festival ist es zum Beispiel so, da gibt es auch ganz viele Volunteers. Aber da betreut jeder Volunteer einen Künstler. Beim CTM-Festival ist es so, dass man bestimmte Aufgaben hat. Also eben Backstage oder Ausstellungsaufbau oder Abbau. Genau, solche Sachen. Ja, jetzt wollte ich mal ein bisschen Musik vorspielen, damit ihr ungefähr einen Eindruck habt, was da so das Spektrum ist. Das sind alles Leute, die da eben aufgetreten sind in 2014.
Das ist ein bisschen der Quellabarsch. Da passen wir dabei, die das auf eine Musik. Tem entrando passando pelo exorcismo, tem entrando dentro do seu corpo. Está lá dentro. E tudo isso é transformado.
Bei Black Manual ist es so.
Não vai sobrar nada.
Das sind. Ach, kann man das hier auch. Ach, das ist ja toll.
Toda essa transformação.
Genau, Black Manual, das sind drei Percussionists aus Brasilien, die aber in Berlin leben, und ein bekannter Produzent, Jan Werner von Mouse on Mars. Und der da gerade spricht, ist eben noch ein brasilianischer Schauspieler, der da so Spoken Word drüber macht. Ich bin mit der Technik noch nicht ganz vertraut. Gerade ist es schon ziemlich spät, deswegen machen wir mal weiter. Ja, James Holden ist ein ziemlich bekannter englischer Techno-Produzent und DJ. Ja, Dinos Chapman ist einer von den Chapman Brothers. Das ist ein ziemlich bekanntes Künstlerduo, die hauptsächlich Miniaturen machen, die ziemlich viele Kontroversen ausgelöst haben. Und Dinos Chapman produziert eben auch Musik. Ja, auch sehr interessant ist Erki Kyrinemi. Er war ja einer der Pioniere, die auch vorgestellt wurden mit ihren Arbeiten beim Festival. Das ist ein finnischer Philosoph und man könnte sagen, er war einer der ersten Medienwissenschaftler. Er war auch Computerentwickler und ist vor allen Dingen bekannt auch für seine Filme. Er war auch Filmemacher und aber eben vor allem für seine Musik. Er war einer der Pioniere eben Europas der elektronischen Musik. Und er lebt zwar noch, aber ist krank und kann auch nicht mehr reisen oder performen. Aber ganz viele seiner Arbeiten wurden eben interpretiert auf dem Festival von anderen Künstlern. Und es gab auch einen Film über ihn. Und seine Stimme als Instrument benutzt. Also er singt da jetzt nicht oder also ja, vielleicht Gesang ist in dem Fall Stimme, Instrument. Ich spule mal vor, dann hört man das ein bisschen besser. Er macht dann so sphärische Geräusche damit und nennt das Ganze Deep Listening, weil es eine ja, sehr intensive meditative Atmosphäre wird. Das Ganze ging so eine Stunde oder so und man ist dann irgendwann wirklich in so einem Sound-Cocoon gefangen. Ja, jetzt will das Video nicht, aber wir haben auch eh gar nicht mehr so viel Zeit. Das ist das Kunstquartier, da findet eben immer die Ausstellung und das Diskursprogramm statt. Da ist auch immer am Eröffnungsabend der Infocounter, wo man seine Pässe und Tickets bekommt. Ja, im Rahmen dieser Renoise Generation Z-Ausstellung, hier sehen wir André Smirnov, der ist der Direktor des Theremin Center for Electric Acoustic Music in Moskau. Der hat diese Ausstellung kuratiert, ist auch Experte auf verschiedenen Ebenen, hat mit 14 angefangen, sich für elektronische Musik in der Sowjetunion zu interessieren und spielt selber auch das Theremin, entwickelt auch Instrumente und genau. Ja, das andere war die Renoise-Ausstellung, da ging es um frühe industrielle Instrumente und Noise-Instrumente und es wurde sehr dankbar angenommen. Man konnte selber diese Instrumente halt ausprobieren und ja, das Publikum hat da sofort mitgemacht, was auch dazu geführt hat, dass nach dem Eröffnungsabend irgendwie fast die Hälfte der Instrumente kaputt waren. Und hier jetzt nochmal ein kurzes Video. Noch ganz früh am Abend. Später sind da richtig exzessive Sessions zustande gekommen, wo Leute irgendwie eine halbe Stunde ein Instrument gespielt haben. Ein Teil beim Diskursprogramm war das Cyberfeminism Panel, was von einer Co-Kuratorin Annie zusammengestellt wurde. Man muss sagen, Gender ist ein Thema, was jetzt in den letzten Jahren zum Glück problematisiert wird, weil wenn man sich die meisten Festival-Line-Ups anguckt, das sind nur Männer eigentlich, also es sind ganz wenig Frauen überhaupt vertreten. Dabei waren in der elektronischen Musik schon ziemlich früh ziemlich viele Frauen auch immer dabei und es sind eigentlich immer mehr geworden. Ich weiß nicht, ob einige von euch Electric Indigo kennen, die hier ganz außen sitzt. Die kommt ja aus Wien und ist selber eben auch Musikerin, aber vor allem dadurch bekannt, dass sie Gründerin ist des Netzwerks und der Plattform für Frauen in der elektronischen Musik Female Pressure. Und genau, also da muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Also Gender ist so ein Thema, ja. Man könnte auch sagen, die Diversity allgemein bei diesen Festivals ist nicht so, wie man sich das vorstellen könnte. Ja, jetzt habe ich hier noch diverse Videos, die muss ich jetzt leider überspringen. Die Geschichte ist, habe ich ja auch schon kurz angedeutet, also eben seit 15 Jahren gibt es dieses Festivals. Die Festivalgründer kommen hauptsächlich, nicht immer, aber bei diesen Festivals der elektronischen Musik schon aus der Szene selber. In diesem Fall kommen die eher aus dem Kunstbereich, aber haben auch schon immer in Clubs in Berlin gearbeitet. Netzwerken ist halt ungemein wichtig, sonst kann man sowas überhaupt nicht reißen. Und ja, das ist jetzt nochmal so ein kurzer Überblick. Es gab eben verschiedenste Locations. Eigentlich sollte es nur einmalig stattfinden, erstmal im Testlauf mit der Transmediale zusammen. Dann ist es aber so gut gelaufen, dass man es weitergemacht hat. Dann gab es verschiedene Kollaborationen mit anderen Festivals auch. Und ja, das Programm hat sich Jahr für Jahr erweitert. Und eben so, wie es jetzt besteht, auch mit diesen Orten, gibt es das seit 2 Jahren. Ja, jetzt hatte ich eigentlich noch ein paar Zitate, die ganz schön zeigen, worum es da eigentlich geht und was für Veränderungen auch eine Rolle spielen. Aber wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich sagen, überspringen wir das mal. Das letzte, auch diesen Trailer, der ist jetzt auch nicht so wichtig, würde ich nochmal vorlesen. Da geht es darum, warum Events eigentlich in der elektronischen Musik so beliebt sind. Ja, Zitat Anfang. In der Qualität, das hat jetzt Jan Rolf gesagt, er ist eben einer der Gründer und kuratorischen Leiter von CTM. Er sagt, in der Qualität der Aufführung hat durch die elektronische Musik auch eine Entwicklung stattgefunden, also eine verbesserte Technik und Soundsysteme, und man hat viel gelernt, wie man Räume optimieren muss, um dieses Erlebnis dann zu ermöglichen. Das heißt, das ganze Feld der sensorischen Stimulation, die im Club ja auch multimedial ist, da ist mehr als nur Musik dabei, die ist weiterentwickelt worden, und es sind schon extreme Intensitäten, die da ermöglicht werden. Und das ist etwas, das die Leute begeistert und was sie auch suchen. In den Wahrnehmungsqualitäten haben alle wahnsinnig dazugelernt. Und in diesem Wahrnehmungsbereich ist es eben auch so, dass diese Verschaltung von Medienkunst, bildender Kunst, Musik, Club, Drogen und Technologie, die Mitte der 1990er Jahre stattgefunden hat, das ganz extrem nach vorne geschoben hat. Und das ist durchaus was Tolles, eine echte Qualität. Man kann sich unterschiedlich dazu verhalten und auch ängstlich sein, weil das auch Manipulationspotenziale oder Suchtcharakter hat. Weil man glaubt, dass man nur so, oder man kann das eben auch dem Gegenüber offen sein, weil man glaubt, dass es nur so zu einer Art Angstmanagement kommen kann und dadurch in Zukunft man auch besser mit solchen Situationen zurechtkommt. Das wäre jetzt meine Haltung. Und das treibt die Menschen dann an, sich solchen Situationen hinzugeben, und nur so kann der Club oder das Konzert funktionieren, denn das gibt es eben zu Hause nicht. Das ist eine Maschine mit vielen Teilen, die auch aufwendig und kostspielig sind und Expertise fordern, die ein Einzelner zu Hause nicht hat. Dazu kommt noch die soziale Komponente, das Nachtleben, Begegnungen, Kontakte, bestimmte Rituale, Freiheitsgrade, Versprechen, Musik, Konzerte, Clubs, das sind Stimmungsmaschinen, physisch wie psychisch, Spannung, Tonus, Stimmung. Das sind inzwischen extrem verfeinerte Apparate und du bist ein Teil davon. Zitat Ende. Ja, jetzt nochmal ein Trailer, den wir auch überspringen, über von einem Workshop. Ja, und abschließend wollte ich nochmal was zu meiner Feldforschung eben sagen. Einfach so ein paar Fakten. Also 4 oder eigentlich 4,5 Monate war ich eben da und habe als Festival Assistant gearbeitet. Die Tätigkeiten waren denn im Produktionsbereich, die Betreuung des Diskursprogramms und eben auch die Organisation, also Produktion. Dann gab es so ein Pre-Festival-Weekend, wo ich mit in der Organisation war. Ich war mit in der Redaktion vom Festivalmagazin und habe so ein bisschen freiwillig noch versucht, das Audioarchiv mit aufzubauen, weil die ganz viele Aufnahmen haben. Weil von Anfang an gab es eben dieses Diskursprogramm. Viele Aufnahmen sind auch verloren gegangen, aber da haben ganz viele Leute, wenn man sich auch mit dem Bereich beschäftigt, die man kennt, ganz wichtige Leute, die teilweise auch inzwischen gestorben sind, haben da Vorträge gehalten, und es gibt ein sehr umfangreiches Archiv, und 10 Sachen oder so sind jetzt eben über Soundcloud auch zu hören inzwischen. Ja, ich habe 95 Seiten Feldnotizen gemacht in der Zeit und 12 qualitative Interviews geführt, die 14 Stunden gingen, eben mit Teammitgliedern auf allen Levels, vom Chef bis zu den Praktikanten und Volunteers, und habe eine umfangreiche Archivrecherche gemacht und eben verschiedene Sachen gesammelt, Kataloge, Musik, Audiomitschnitte eben vom Diskursprogramm, Presseartikel und Mediadaten. Genau, das ist jetzt so ein bisschen der Stand der Dinge, und man kann ja ganz viele verschiedene Sachen auch untersuchen, und es wäre natürlich auch interessant noch, man kann mehr Besucherinnen interviewen, man kann die Künstler noch mehr interviewen, man kann Institutionen und Fördergeldgeber untersuchen, eigentlich alle, die in diesem Netzwerk im weitesten Sinne drin sind, aber das sprengt vielleicht auch den Rahmen einer Dissertation, deswegen muss man sich so ein bisschen auf einen Bereich konzentrieren. Und wenn man wirklich lange an einem Ort forschen will, dann arbeitet man eben im Team mit, und dann ist die Perspektive, die man hat, eben oder der Zugriff auf die Leute, wo man halt die meisten Erfahrungen sammelt, sind eben die Leute, die da arbeiten dann. Genau, das war's, und ich fände es gut, wenn wir, haben wir überhaupt noch Zeit? 10 Minuten, ja. Wenn wir jetzt 10 Minuten, falls ihr noch Fragen habt oder Kommentare, können wir darüber noch reden. Danke. Ja? Also meine Forschungsfrage ist eigentlich, zielt ab auf diese Verflechtung, die ökonomischen, künstlerischen, kulturellen. Meine These ist so ein bisschen, dass sich daraus eben auch Problematiken ergeben aus dieser Verflechtung von Kunst und Ökonomie, die sich dann eben zum Beispiel auch in den Arbeitsverhältnissen zeigen. Aber eben auch in dem Line-up, sei es, dass eben so Sachen wie Gender oder auch, ja, auch die Bezahlung unterliegt komplett dem Markt, würde ich sagen, weil jedes Festival braucht ein paar Headliner und die bekommen dann eben unglaublich viel Geld und andere bekommen halt kaum Geld. Also das sind jetzt eben so ein paar Sachen. Und mich interessieren eigentlich diese Verflechtungen und was es da für Ambivalenzen auch gibt. Und ich habe ja hier, ich weiß nicht, ob du das bekommen hast, das Inhaltsverzeichnis mal rumgegeben. Also mich interessieren quasi einerseits diese Ambivalenzen oder auch, wie ich sie jetzt erstmal genannt habe, blinden Flecken, was die Festivals, die ja immer sehr fortschrittlich sein wollen und quasi die Zukunft in die Gegenwart holen wollen, was es da eigentlich für Diskrepanzen gibt, dass man einerseits so ein total tolles Line-up hat, immer mit der neuesten Technologie arbeitet und andererseits bestimmte Dinge eben auch vernachlässigt. Aber es gibt eben auch eine Stärke und da, wo ich mich drauf konzentriere, das sind eigentlich Räume. Also ich nenne das Möglichkeitsräume, eben so Orte des Experimentierens und was daraus, also welche Potenziale das eigentlich auch hat.
Du hast ja jetzt viel über die Festivals an sich gesprochen. Ich glaube, das, was du gerade sagst, das klingt auch halt interessant, da hätte ich jetzt gerne noch mehr über deine Analyse sozusagen, dieser Widersprüche, immer Widersprüche und dieser Möglichkeitsräume. Aber ich glaube, du kannst alles an einem schönen Einschluss machen. Du hattest in deiner Überschrift, die ich jetzt gesehen habe, den Begriff Gegenkultur gemacht.
Das war jetzt nur, das ist das Doktoratskolleg, in dem ich bin. Da kommt das. Aber du kannst gerne was fragen, weil ich mich mit dem Thema auch beschäftigt habe, oder?
Ja, da frage ich mich nur, weil ich da noch nicht so drin bin. Was macht eine Gegenkultur aus und wo ist da die Abgrenzung? Also gegen und das taucht auch auf, so der Begriff, und mir ist nie ganz klar,
der Einzelne. Ja, der Begriff hängt eigentlich zusammen mit den 60er Jahren, wurde erstmals mit der Hippie-Bewegung ganz viel verwendet und weil es da ja auch neben musikalischen Sachen viele politische und gesellschaftliche Forderungen gab, da ist der Begriff das erste Mal aufgetaucht. Der wird viel in der Jugendkulturforschung, aber auch anfangs in der Subkulturforschung benutzt. Ich finde den Begriff aber ein bisschen schwierig. Also für mich ist er historisch eng verflochten, eben mit der Zeit, in der er entstanden ist. Und wenn man zum Beispiel versucht, also in meinem Kolleg habe ich auch versucht aufzuzeigen in so einer Summer School und auch einem Band, den wir dazu gemacht haben, dass sich der Begriff der Gegenkultur zum Beispiel nicht auf elektronische Musik anwenden lässt oder nur ganz schwierig. Also es gibt natürlich auch politische Aspekte, auch in der elektronischen Musik, aber das, was sie eigentlich auszeichnet, ist, dass man genau alles, was Subkultur vorher gemacht haben, genau das nicht wollte. Und dazu gehört auch, explizite gesellschaftliche oder politische Forderungen zu stellen. Da geht es mehr um das Machen, um das Erschaffen von Welt. Was sich zum Beispiel eben in der Masse von Musik irgendwie äußert, einfach die produziert wird auch. Oder den Event selber. Da gibt es aber ganz viel Literatur dazu. Im Moment hat die Gegenkultur so ein Comeback, erstaunlicherweise. Mein Gefühl ist, dass es damit zu tun hat, dass es eben wieder so eine Sehnsucht gibt, auch nach so politischem Aktivismus oder so im Zusammenhang mit Musik, weil eben ja speziell jetzt Techno- und Clubmusik ja schon, ich würde sagen, so die letzte große Utopie im Zusammenhang mit Musik war, wo ich aber sagen würde, und viele andere sagen das auch, die sich eigentlich nicht erfüllt hat, wobei das Utopien vielleicht nie tun, weil sie vielleicht einfach nur so Übergangsmomente auch charakterisieren, wo ganz viel möglich ist und irgendwann stabilisieren sich die Prozesse und dann sind diese Potenziale eben auch weg. Aber ja, ich glaube, deswegen wird wieder viel mit dem Begriff der Gegenkultur gearbeitet und da kann man dann gucken, wie grenzt sich das zum Beispiel zu Subkultur ab. Oder viele Begriffe, die in der Musikforschung auch benutzt werden, sind Szene und Genre.
Ja. Was meinst du denn, wenn du von Kultur sprichst? Du hast ganz am Anfang bei möglichen Forschungsfeldern auch Utopie auch erzählt?
Naja, Utopie bedeutet natürlich immer, dass sich was verändert, dass es da einen gesellschaftlichen Umbruch gibt. Und in den 90er Jahren war Clubkultur schon auch stark verbunden bei vielen. Es gab in England ja auch eine ganz politische Clubkultur, das ganze Technival Free Party Movement. Und also viele haben auch schon, haben quasi einen gesellschaftlichen Umbruch gesehen. Ich würde jetzt sagen, auch der sich zeigt in dieser Entwicklung eben zur Informationsgesellschaft und eben diese ganzen technologischen Entwicklungen auch mit dem Computer und so weiter, und haben da eben auch große Potenziale gesehen in dem Computer und dass der eben ganz viele Sachen auch ermöglichen kann, die vorher nicht möglich waren. Und das ging eben einher auch mit bestimmten Musikstilen, die sich entwickelt haben. Und für viele war das eben eine Utopie oder eine Alternative. Und ja, also es ist natürlich jetzt Ansichtssache, ob sich die erfüllt hat oder nicht, aber ich würde sagen, damit sind jetzt erstmal eine andere, bessere Welt ist damit jetzt erstmal gemeint, oder Umbrüche.
Und geht es dann um gesellschaftlichen Wandel oder um musikalischen Wandel?
Ja, in dem Fall ging es halt Hand in Hand. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also es gibt dazu ein Buch, auch von der deutschen Autorin, Free Techno heißt das. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und in England wurde auch viel dazu geforscht, zu diesem Free Party Movement.
Du hast ja eben diese Bezahlungsverhältnisse angesprochen. Mich würde noch interessieren, ob und wie die im Team, gerade auch auf den verschiedenen Ebenen, dann reflektiert werden. Oder ob die problematisiert werden oder.
Du meinst jetzt im Festival-Orga-Team? Nee, gar nicht. Sowas wird da nicht thematisiert. Also, ich weiß halt nicht, das wäre eben interessanter dran, wenn man so eine Multisided-Forschung macht, dass man eben auch mitkriegt, wie machen das andere Festivals. Also da CTM auch in diesem Netzwerk drin ist, von dem, was ich von ihnen gehört habe, ist es so, dass die eigentlich alle ähnlich funktionieren. Es gibt ein paar Festivals, die nicht in diesem Netzwerk sind, oder in dem ICIS-Netzwerk ist so ein Festival in den USA, in Boulder, und die haben da wohl ein bisschen andere Ansätze, indem sie quasi drei Kategorien, ich glaube, das gibt es bei der Fusion auch, das ist quasi, bist du Vor-Act oder bist du Haupt-Act oder in der Mittelkategorie, und die Vor-Acts kriegen irgendwie gar kein Geld, die in der Mitte kriegen ein bisschen Geld und die Haupteck kriegen ein bisschen mehr Geld. Also dass das quasi schon versucht wird, irgendwie auszugleichen. Aber was ich eben selber ein bisschen schockierend fand, ist, dass es da eigentlich ziemlich wenig alternative Ansätze gibt. Wobei man natürlich auch sehen muss, je größer so ein Festival wird, umso mehr kommst du auch in den Zugzwang und bist einfach bestimmten Formalisierungsprozessen ausgesetzt. Und ja, also erstaunlich ist, finde ich, auch die prekäre Lage. Also die werden zwar alle schlecht bezahlt, die Leute, aber das gilt auch für die Chefs. Die haben alle noch diverse andere Jobs, die sie nebenbei machen, weil sie davon halt nicht leben. Und die arbeiten schon alle so 10 Stunden am Tag, mindestens das ganze Jahr über. Ja. Nee, aber es wird gar nicht reflektiert, leider. Sondern es kamen eher immer so Sprüche, wenn man mal irgendwas Kritisches gesagt hat. Haha, ja, wir beuten euch ja aus. Also die sind selber total unreflektiert da drin, aber ich glaube, das kommt auch, weil die einfach selber total im Stress sind und einfach keine Zeit wirklich, keinen Raum mehr zur Reflexion haben. Aber die haben ein ganz anderes Selbstbild von sich, als das, was ich und zum Beispiel die Praktikanten oder so hatten.
Was ich vielleicht noch ganz spannend finde, du bist auch schon noch eingegangen, gerade bei diesem Spannungsfeld der Ökonomisierung von Kultur. Wir hatten jetzt gerade den Begriff Utopie, und ich würde vielleicht auch Imagination damit reinnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht auch diese Ökonomisierung, Imaginations- oder Utopie-Elemente mittlerweile halt benutzt, aber damit nicht die Musik politisiert, sondern gerade das politische Element rausnimmt, irgendwie das vielleicht so absorbiert durch diese Ökonomisierung. Da gab es noch eine ganz interessante Doku auf Arte. Aber das geht jetzt zu weit. Aber ja, das finde ich ganz interessant, wie vielleicht eine Ökonomisierung politische oder Utopie-Elemente instrumentalisieren kann.
Ja klar, also es wird auf jeden Fall alles ökonomisch vereinnahmt, aber das ist ja im ganzen Kunst- und Kulturbereich eigentlich so. Und diese ganzen Potenziale oder auch alles, was quasi Subkulturen erreicht haben, indem sie zum Beispiel, jetzt das Stichwort symbolischer Widerstand oder so, solche Sachen, das ist ja alles vermarktet worden und wird es auch immer noch. Aber das ist grundsätzlich so ein Thema, was auch in der Musikforschung oder in der Subkulturforschung natürlich problematisiert wird, ob es überhaupt noch sowas geben kann wie Subversion oder so im Zusammenhang von Musik oder Kunst und Kultur, weil eben im Kapitalismus so schnell alles vereinnahmt wird. Also wobei es eben spannend ist, dass in der elektronischen Musik schon stärker als in anderen Musikrichtungen es sich so schnell neue Stile auch entwickeln. Und ja, das ein bisschen so einer Vereinnahmung teilweise vorbeugt, weil einfach die Industrie länger braucht, um so Sachen zu entdecken. Und deswegen können bestimmte Sub- und Mikrostile oder auch Antigenres, die sich entwickeln, so eine Zeit lang relativ unbehelligt agieren, sage ich jetzt mal, und schon im Untergrund da so eine alternative Subkultur, wo nicht gleich alles vereinnahmt wird, machen. Aber irgendwann ist das Level meistens erreicht, wo es denn Namen gibt und wo es dann auch Vermarktungsstrategien gibt. Ja. Wie spät ist es denn? Ja. Halb, ja, ist doch gut. Also, wenn jetzt keine weiteren dringenden Fragen sind. Ja.
Bist du auf den Bezug für die Besucher zu den Festivals? Deine Einstellung, die
Also in der Hinsicht, die Praktikanten sind eigentlich immer Festivalbesucher und die Volunteers auch. Und die habe ich ja auch gefragt. Und genau, das sind meistens, ich sag jetzt mal, Fans oder so von dem Festival, die da jedes Jahr hingehen und irgendwann mitgekriegt haben, man kann Volunteer sein. Dann waren sie mehrere Jahre Volunteer und müssen vielleicht ein Praktikum machen im Rahmen ihres Studiums oder überlegen sich, in diesen Bereich zu gehen und werden dann eben Praktikanten. Von daher gibt es da eben, also das ist dann in Personalunion sozusagen, Festivalbesucher, aber auch Leute, die ein bisschen mehr Einblick haben. Die Frage ist halt eben, ob man überhaupt in einer Arbeit das leisten kann. Die Frage ist, guckst du dir die Produktionsseite an? Das war ja das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Wenn du dort wirklich arbeitest über eine lange Zeit lang, kriegst du von den Besuchern ja nur bedingt was mit. Aber ich werde auf jeden Fall dieses Jahr nochmal hingehen und als Volunteer arbeiten. Und will dann auch verstärkt mit Festivalbesuchern reden. Interessant sind aber ja auch eben zum Beispiel diese ganzen Institutionen. Also wenn man sich irgendwie auch gerade anguckt, was so in der Stadtentwicklung irgendwie passiert. Weil da spielt Kultur eine immer größere Rolle, aber kommt auch immer mehr in den Zugzwang. Von daher, die Frage ist eben auch, wie man das macht. Man kann natürlich sagen, ich reise jetzt einfach mehrere Jahre von Festival zu Festival. Das muss man sich dann halt auch leisten können, sage ich jetzt mal, und redet dann mit Leuten.
Kannst du das selbst finanzieren? Oder finanzierst du das, deine Forschung?
Ja, gar nicht eben. Deswegen war ich ja bis jetzt auch nur in Berlin. weil ich da eben Möglichkeiten habe, billig zu wohnen und mich da auch auskenne.
Ich will jetzt nur noch mit deinem Machzeichen, das auch in den Außen weiter.
Nö.